Der heutige Phoenix Special ist dem Thema Filz gewidmet. Im Rahmen der Fluchtländerveranstaltungen an der Uni Zürich hat Peter Bosshardt einen Vortrag gehalten über die Verflechtungen von Politik und Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Flüchtlingsströme. Da wir gefunden haben, dass dieser Vortrag auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte, haben wir ihn zu einer Radiosendung aufgearbeitet. Nach der verloren gegangenen Abstimmung über die Asylgesetzrevision ist an der Uni und an der ETH Zürich das Bedürfnis gewachsen, vermehrt über das Thema Flüchtlinge und Fluchtländer bzw. Regionen zu informieren. Also agieren statt immer nur reagieren. Konkret in die Hand genommen haben das AG Asyl und KFE, Kommission für Entwicklungsfragen, an Uni und ETH Zürich. Das Ziel war, über die wichtigsten Fluchtländer und Regionen möglichst authentisch, also mit Betroffenen zusammen, zu informieren. Das ist mittels Film und Abendveranstaltungen realisiert worden. Im Einzelnen hat es Referat und Bericht zu folgenden Ländern und Regionen gegeben: Türkei, Kurdistan, Zentralamerika, Zaire, Südamerika und Sri Lanka. Zusammenfassungen von diesen Referaten könnt ihr übrigens bestellen bei der KfW, Kommission für Entwicklungsfragen, Leonhardstrasse 15, 8001 Zürich. Dass authentische Information nicht unbedingt gern gesehen ist, hat sich am Abend von der Kurdistan-Veranstaltung gezeigt. Noch bevor nämlich ein Kurd und zwei Kurdinnen haben können über die Situation in Kurdistan berichten, sind sie von der Polizei vorsorglich abgezügelt worden. Der Tagi vom 10. Dezember 1988 berichtet dazu Folgendes. Die Polizei fing drei Kurden vor einer Versammlung ab. Die Stadtpolizei hat am Donnerstagabend beim Zentral zwei Kurdinnen und einen Kurden festgenommen, die an einer Informationsveranstaltung von Studenten und Studentinnen teilnehmen wollten. Eine Frau wurde am gleichen Abend wieder freigelassen, wie die Stadtpolizei bestätigte. Der Kurde wurde inzwischen nach Frankreich, die Kurdin nach Deutschland ausgeschafft, teilte die Asylkoordination Zürich am Freitagabend mit. Laut Polizeisprecher Hans Holliger kam die Frau trotz einer Einreisesperre in die Schweiz und der Kurde sei unter verschiedenen Namen aufgetreten. Zitat: Die Kurden in der Schweiz sind seit einigen Wochen wieder sehr aktiv. Wir behalten diese Gruppe deshalb im Auge. Die zwei Kurdinnen und der Kurde seien gezielt festgenommen worden. Man habe im Zusammenhang mit der Informationsveranstaltung geahnt, dass Kurden teilnehmen würden, an denen die Polizei ein Interesse habe. Die letzte Veranstaltung in der Reihe Fluchtländer war dann am sogenannten Filz gewidmet. Gemeint ist der Filz zwischen Politik und Wirtschaft. Die Sendung bringt Ausschnitte aus dem Vortrag, den übrigens der Peter Bossert von der Erklärung von Bern gehalten hat. Er hat zusammen mit dem Markus Mucklin eine Broschüre, die den Gleichtitel, nämlich «Filz», trägt, verfasst. Zu beziehen ist die Broschüre bei der Erklärung von Bern, Quellenstrasse 25, 8005, Zürich. Politik und Wirtschaftsfilz, dass das nichts Schlechtes kann oder soll sein, hat man können in der Sonntagszeitung vom Sonntag am 19. Februar 1989 nachlesen. Zwei Zitate von Paul Gredinger, einem alleinigen Besitzer der grössten Gruppe von Werbeagenturen in der Schweiz, der Gerstner, Gredinger und Kutter, meint: Weshalb soll die Wirtschaft nicht regieren? Ich sehe gar keine andere Kraft. Und Politik ist bei uns absolut überflüssig, außer sie verwaltet den Wohlstand der Schweiz. Die Parteien sind nur Überbleibsel aus Zeiten, in denen man noch Ideale brauchte, als es uns schlechter ging als heute. Haben es denn gewisse Leute doch einmal ein bisschen zu bunt getrieben, beispielsweise die Affäre Kopp-Kopp-Arbenz, dann greift man wieder zu einem PR-Mensch. Beispielsweise zum Herr Stölker, notabene auch ein persönlicher PR-Berater vom Neubundesrat und Kopp-Ablöser Williger. In der Zürichwoche vom Donnerstag am 16. Februar erfahren wir zur Aufbesserung des angeschlagenen Images von der Frau Kopp, die ja eigentlich auch über eine Verflechtung Politik-Wirtschaft gestolpert ist. Auch dass es nun plötzlich doch wenigstens für ausgewählte Medien wie Weltwoche und Schweizer Illustrierte rührende Interviews mit der gestürzten Elisabeth Kopp gibt, dürfte Stölkers vermutlich unbezahltes Werk sein. Die Ex-Bundesrätin hatte in seinem Ferienhaus in Unterberg Wallis gewohnt, in dem Dorf, das Frau Kopp auf Stölkers Rat zwecks touristischer Werbung zur Ehrenbürgerin gemacht hatte. Die folgenden Blöcke aus dem Vortrag von Peter Bossart befassen sich mit der Frage, wie Flüchtlinge durch die Schweizer Wirtschaft gemacht werden und wie denn eigentlich die schweizerische Politik läuft. Verbände, Vernehmlassungsverfahren, Kommissionen, Verwaltungen und Parlament werden be- und durchleuchtet. Wir kommen zum ersten Teil vom Filz-Vortrag von Peter Bossert.
Gut, mein Thema ist, was hat die Schweiz mit Flüchtlingsströmen zu tun? Was hat da die schweizerische Wirtschaftspolitik damit zu tun? Und vor allem auch, wie wird denn die überhaupt gemacht? Und etwas, was sicher klar aus allen bisherigen Veranstaltungen in dieser Reihe hervorgegangen ist, das ist, dass Flüchtlinge, etwas plump ausgedrückt, nicht vom Himmel fallen, dass Flüchtlingsströme gemacht werden, dass ob politische Flüchtlinge oder andere Fluchtströme, dass die immer ihre konkreten Ursachen haben, dass kein Mensch freiwillig seine Heimat verlässt oder auch wenn er innerhalb seines Landes wegziehen muss vom Land in das Land, in die Städte, dass dahinter immer konkrete Ursachen liegen. Das können Konflikte sein, Landkonflikte, sonstige soziale Konflikte und Repression, ethnische Konflikte. Es kann aber auch es können die allgemeinen Wirtschaftsstrukturen sein, die in den meisten Ländern die Reichen immer reicher machen und die Armen immer ärmer und die es Leuten zunehmend verunmöglichen, ein menschenwürdiges Dasein zu leben. Das einfach mal so als ganz allgemeine einleitende Bemerkung. Was nun für uns, finde ich, wichtig ist, das ist, dass die Schweiz sehr häufig auch mit solchen Fluchtgründen zu tun hat. Man kann das einerseits an ganz konkreten Beispielen aufzeigen. Im Artikel im Zürcher Student, Zürcher Studentin wurde das bekannte, unterdessen bekannte Kraftwerk Atatürk beschrieben in der Türkei, in Anatolien, wo 55.000 Kleinbauern und Bäuerinnen einem riesen Stausee weichen müssen, wo nachher Plantagen aufgezogen werden, eine Verdrängungspolitik, auch mit einem durchaus militärisch-politischen Hintergrund, dass nämlich die türkische Regierung auf diese Weise versucht, die Kontrolle über die kurdische ansässige Bevölkerung zu vertiefen, indem diese eben entwurzelt wird. 55.000 Menschen, habe ich gesagt, müssen ihr Land verlassen und Atatürk ist in erster Linie ein schweizerisches Projekt. Für die Schweiz, von der schweizerischen Exportindustrie gebaut, von der Exportrisikogarantie und damit allen uns, den Steuerzahlern, unterstützt mit rund 700 Millionen Franken Subventionen. Also ein Beitrag der Schweiz zu einer großen Fluchtbewegung. Die meisten dieser Leute werden in Istanbul landen oder in einer anderen türkischen Stadt. Es ist, ich würde nicht ausschließen, dass auch Leute von ihnen, dass auch solche Leute in der Schweiz gelandet sind und hier sind dann das die typischen Wirtschaftsflüchtlinge, wie es dann so schön heißt. Das ist so ein Beispiel. Es gibt auch andere vergleichbare Kraftwerke, Manantali im Sahelgebiet, wo 20.000 Menschen vertrieben werden, El Cajón in Honduras, komme ich bei den Dias noch dazu, oder andere. Ein weiteres bekanntes Beispiel sind natürlich die Waffenexporte. Und es ist leider eine Tatsache, dass die Schweiz immer wieder auch Waffen in Konfliktgebiete exportiert. Das bekannteste Beispiel sind die Pilatusporter PC-7, die gar nicht als Waffen gezählt werden, obwohl man weiß, dass sie in Guatemala, in Iran, in Irak, auch in Burma für Angriffe gegen die eigene Bevölkerung oder im Fall von Iran sonst im Krieg verwendet werden. Oder auch Chemikalien, Komponenten, die auch für die Giftgasproduktion verwendet werden können, die Schweizer Firmen bis im letzten Jahr auch nach Iran und Irak exportiert haben, gegen Widerstand von Amnesty und anderen Kreisen. Das wird immer noch getan und das sind ganz konkrete Beispiele, wo man sagen kann, die Schweiz trägt zum Entstehen von solchen Fluchtbewegungen bei. Was ich aber wichtig finde, ist, dass man nicht nur einfach im engen Sinn auf solche einzelnen Beispiele schaut, sondern dass man auch sieht, dass die Schweiz, die schweizerische Wirtschaftspolitik und auch die schweizerischen Firmen generell zu wichtigen Stützen gehören für zahlreiche repressive Regierungen in der ganzen Welt. Die Türkei ist nun bereits angesprochen. Die Türkei ein Land, in welchem die Schweizer Industrie die wichtigste Investorengruppe ist. Und zwar geworden ist seit der Zeit des Militärputsches, der Militärdiktatur. Oder auch bekannt natürlich Südafrika, das vor allem auch auf die schweizerischen Banken zählen muss. Oder auch Zaire, das hier auch bereits vorgestellt wurde in diesem Zyklus hier. Zaire, das, oder Mobutu muss ich sagen, der sehr gute Beziehungen unterhält zu Alluswiss, zur Kreditanstalt und anderen Banken. Es wird geschätzt, dass Mobutus persönliches Vermögen im Ausland 5 Milliarden Franken beträgt. 5 Milliarden Franken, ein Großteil davon auf Schweizer Konten. Gleichzeitig ist dies auch der Betrag der saierischen Außenverschuldung. Und wenn der Mobutu mal weg sein wird, dann werden wir sehen, wie auch die schweizerischen Banken die saierische Bevölkerung zwingen wird, dieses Geld wieder zurückzuzahlen, das auf ihren eigenen Konten liegt. Das ist natürlich ein sehr allgemeiner und dennoch sehr wichtiger, zentraler Beitrag zur Repression, zur Stützung von solchen Regimes, zur Unterdrückung und zur Entstehung von Fluchtbewegungen. Ich möchte nun hier nicht mehr weiter auf solche Beispiele eingehen, weil viele davon sind ja auch bekannt, sie werden auch in Broschüren beschrieben, man hört immer wieder davon. Ich möchte nun mehrmal ein bisschen ausführen, wer ist denn für diese Politik verantwortlich? Wir haben da ja noch selten was dazu zu sagen gehabt. Also was für politische Mechanismen stehen dahinter? Wer entscheidet über die Wirtschaftspolitik und überhaupt über die Politik der Schweiz gegenüber der dritten Welt? Das war für uns natürlich seit je eine wichtige Frage und es ist uns bald aufgefallen, dass es dazu sehr wenige Informationen gibt. Es gibt keine Bücher, die das systematisch aufarbeiten. Man liest selten etwas in der Presse. Auch ein kleines Beispiel, das die Uni Zürich betrifft. Das Politologische Institut hier machte mal einen Versuch. Sie haben 7 Politikbereiche angeschaut, die sie gerne untersuchen wollten. Darunter befand sich auch die Außenwirtschaftspolitik. Sie haben dann darauf verzichten müssen, das wirklich zu untersuchen, mit der Begründung, die Entscheidungsstrukturen seien sehr informell und ungeeignet für eine akademische Untersuchung. Das Thema Außenwirtschaftspolitik war das einzige Beispiel, in welchem das vorhandene Material nicht mal ausgereicht hat für eine Projektskizze.
Everybody, hey, go back. Im Vortrag ist das Stichwort Waffenexport gefallen. Wir haben das als genug wichtig erachtet, um hier nochmal zusammenfassend darzustellen. Im 1972 ist eine Initiative für eine vermehrte Rüstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot mit nur 50,3% der Stimmen abgelehnt. Im Vorfeld von dieser Abstimmung hat der Bundesrat und das Parlament als Kompromissvorschlag zur Initiative das bestehende Bundesgesetz über den Kriegsmaterialexport revidiert. Nach dem neuen Artikel 11 hätte kein Waffenexport mehr in Länder bewilligt werden sollen, in denen Konflikt oder Zitat sonst wie gefährliche Spannungen herrschen oder wenn damit die Anstrengungen zur Achtung der Menschenwürde oder zur Entwicklungszusammenarbeit beeinträchtigt werden könnten. In den Jahren nach deren Initiative ist auch der Kriegsmaterialexport von 51% auf 8% zurückgegangen. Die Rezession von den frühen 80er Jahren hat aber dieser Zurückhaltung ein Ende gemacht. Damals ist das Thema Waffenexport aus der öffentlichen Diskussion ganz verschwunden. Der Nationalrat Friedrich hat eine Motion zur Vereinfachung des Bewilligungsverfahrens eingereicht. Der Spannungsbegriff hat nicht mehr so ausgedehnt sollen behandelt werden. Die Auswirkungen davon sind, dass im gleichen Jahr die Exporte wieder massiv gestiegen sind. Auch in den frühen 80er Jahren ist der Militärputsch in der Türkei passiert. Die Exporte haben um 59% zugenommen, allein in der Türkei. Auch die Investitionen der Schweizer Industrie überhaupt haben sich in den 2 Jahren nach dem Putsch um das 13-fache erhöht. Der Moritz Leuenberger von der SP hat ein Postulat überwiesen, dass auch PC-7-Flugzeuge und das Kriegsmaterialgesetz fallen. Der Nationalrat Ernst Cincera hat dazu nur zynisch gemeint, ich zitiere, «Wir haben beim PC-7 auch an uns zu denken. Um die Ziele unserer Sicherheitspolitik zu erreichen, braucht unser Land Industrien mit den nötigen Erfahrungen und Kenntnissen, die nötigenfalls unserem Lande eine möglichst unabhängige Beschaffung von Material zur Ausrüstung unserer Armee ermöglichen. Wir tun gut daran, die Produktion des PC-7 zu fördern und nicht zu erschweren.» Das Postulat vom Leuenberger ist mit 39-95 Stimmen abgelehnt worden. Im Januar 1988 haben PC-7-Flugzeuge die Zivilbevölkerung von Guatemala bombardiert. Es sind 3 Dörfer betroffen gewesen. Zur gleichen Zeit hat der SVP-Verwaltungsrat aus der Herstellerfirma Bürle die ERK, den Nationalrat, zu präsidieren. Man sieht da wiederum, dass die Zweig der schweizerischen Exportindustrie auf Länder angewiesen ist, in denen Spannungen, Krieg oder andere Konflikte herrschen. Ein Kommentar von Peter Hug noch dazu. Der Peter Hug ist von der Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein Waffenausfuhrverbot. Der sagt, die sogenannten Kontrollstellen dienen bei uns nicht dazu, Geschäfte zu kontrollieren, sondern im Gegenteil, um sie politisch abzusichern und zu fördern.
Yeah.
ein weiteres Beispiel, wie Flüchtlinge produziert werden, sind, wie in der Einleitung von Peter Bossert erwähnt, die Staudämme. Das krasseste davon ist der Manantali-Staudamm, wo von dem die ärmsten Länder von der Sahelzone betroffen sind. Der Staudamm selber steht in Mali, ist 1,5 Kilometer lang, 60 Meter hoch und soll auf einer Fläche von 3.550 Quadratkilometer Land das Wasser aufstauen. Das Projekt ist wirtschaftlich, sozial und ökologisch völlig daneben. In Mali ist das Pro-Kopf-Einkommen $190, Analphabetenrate 90% und die Lebenserwartung 43 Jahre. Mali ist schon 1984 mit $960 Millionen verschuldet gewesen. Durch den See werden 20'000 Menschen von ihren Dörfern vertrieben. Durch die künstliche Bewässerung versalzen langsam die Böden. Die Ausbreitung von Malaria wird zunehmen. 70 Quadratkilometer Wald werden unmittelbar zerstört. Weitere 430 Quadratkilometer werden durch die ausbleibenden Überschwemmungen absterben. Grotesk ist, was das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten am 24. Juni 1980, das ist noch vor Manantali, dazu gemeint hat. Ich zitiere: Im Rahmen des Kampfes gegen eine zunehmende Verwüstung, und Verwüstung ist da im eigentlichen Sinn vom Wort gemeint, gegen eine zunehmende Verwüstung haben in Mali die Erhaltung bestehender Wälder und die Aufforstung vorrangige Bedeutung. Der Bund unterstützt das malische Forstprogramm mit einem Beitrag von 20 Millionen Franken für 5 Jahre. Der Bundesrat meint am 12. Juni 1984 zur Waldzerstörung durch den Staudamm, ich zitiere, da sich die Beteiligung der Schweiz auf den Dammbau beschränkt, gibt es keine Möglichkeit, das Projekt zu beeinflussen. Darüber hinaus wäre es nicht angemessen gewesen, gegenüber der Projektverantwortlichen durch einen negativen Exportrisikogarantieentscheid solche Vorbehalte auszudrücken. Dazu jetzt noch genauer. Der Bau vom Malantali-Damm ist einem internationalen Konsortium übergeben worden. Die Schweizer Baufirma Losinger ist mit 155 Millionen Franken daran beteiligt. Diese Firma hat die Gewährung von einer Exportrisikogarantie beantragt. Sobald die Öffentlichkeit von dem Exportrisikogarantiegesuch erfahren hat, ist die Diskussion losgegangen. Mali ist ein Schwerpunktland von der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit. Als erstes und einziges Mal sind die Hilfswerke offiziell von der Exportrisikogarantiekommission angefragt worden. Die Exportrisikogarantiekommission, das Bundesamt für Aussenwirtschaft und das Volkswirtschaftsdepartement haben dann aber die entwicklungspolitischen Grundsätze in den Wind geschlagen und die Gewährung der Garantie durchgesetzt. We'll be right back. hört immer noch den Phoenix Special zum Thema Filz zwischen Politik und Wirtschaft. Der folgende Teil des Vortrags befasst sich mit Mechanismen von der Schweizer Politik. Aus technischen Gründen haben wir einzelne Teile von dem Vortrag überarbeiten und ergänzen.
Also jetzt möchte ich da auch noch darauf eingehen, wie denn jetzt diese Politik wirklich gemacht wird. Und was ich jetzt beschreibe, das bezieht sich hauptsächlich eben auf diese Politik gegenüber der Dritten Welt. Aber ich glaube, dass diese Zusammenhänge, diese Tatsachen, dass die relativ allgemeingültig sind, also dass man die auch gut auf andere Bereiche der Politik übertragen kann. Von daher ist das einfach ein Beispiel.
Die Schweiz ist eine Verbandsdemokratie. Der Rudolf Strahm schreibt in seinem Buch «Wirtschaftsbuch Schweiz»: Der Staats- und Wirtschaftskundeunterricht vermittelt staatsbürgerliche Klischees über die Gestaltung der Wirtschaftspolitik, welche der Wirtschaftswirklichkeit in keiner Weise entsprechen. Die demokratisch gewählten Behörden, nämlich das Parlament als Legislative und der Bundesrat als Exekutive, haben nur begrenzte Funktionen in der wirklichen Wirtschaftspolitik des Staates. Die Entscheidungsprozesse werden faktisch von den Wirtschaftsverbänden geprägt und gestaltet. Dieses Interessenkartell von Staatsverwaltung und Verbänden nennt man auch Korporativstaat oder parastaatliche Verwaltung. Der Verbandseinfluss, der in den gängigen Staatskunde-Lehrbüchern kaum behandelt wird, ist in den letzten Jahren durch das nationale Forschungsprogramm Entscheidungsprozesse in der Schweizer Demokratie des Nationalfonds an mehreren Universitäten untersucht und behandelt worden. Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung dieser Untersuchungen dar. Einflussmöglichkeiten der Verbände. Zuerst einmal das Vernehmlassungsverfahren. Dazu schreibt der Rudolf Strahm: Bevor der Bundesrat dem Parlament Gesetzesentwürfe unterbreitet und über Ausführungserlasse beschließt, befragt er die Wirtschaftsverbände, die interessierten Organisationen und die Kantone, indem er ihnen einen Entwurf zur Stellungnahme vorlegt. Aufgrund der Stellungnahmen gestaltet die Bundesverwaltung die Entwürfe um. Dem Anliegen der Spitzenverbände wird oft bereits in diesem Stadium Rechnung getragen. Wenn eine Vorlage ins Parlament kommt, ist ein wesentlicher Teil des Entscheidungsprozesses bereits vorparlamentarisch gelaufen.
Das ist eine schweizerische Exklusivität, das gibt es in keinem anderen Land. Ich möchte da auch ein Zitat dazu vorlesen. Das stammt von Peter Klavadetscher. Er ist der Direktor des Gewerbeverbandes, also sicher jemand, der es wissen muss. Er sagt: Für die Wahlen sind die Parteien wichtig. In Sachfragen aber übernehmen die Spitzenverbände die Rolle der Parteien. Die sind ja dann natürlich keiner demokratischen Legitimation oder schon auch gar keiner Kontrolle unterworfen. Jetzt, wenn ich von den Verbänden rede, dann muss ich zuallererst auf den Vorort zu sprechen kommen. Ich habe bei den Dias schon gesagt, das ist das Nervenzentrum der schweizerischen Wirtschaftslobby. Ein Journalist hat den Vorort auch als Politbüro der schweizerischen Wirtschaft bezeichnet.
Im Vorort sind 19 kantonale Industrie- und Handelskammern sowie 14 Branchenverbände, darunter als wichtigste die Vereinigung Schweizerischer Maschinenindustrieller und die Schweizerische Gesellschaft für Chemische Industrie vereinigt. Der Vorort setzt sich in allen Bereichen für weniger Staat, weniger Steuern und weniger gesetzliche Vorschriften ein. Eine Ausnahme bilden dabei das Militär und die Subventionen für die Industrie. Der Verband hat die Aufgabe, die Meinungen und Interessen der verschiedenen Branchen zu sammeln und zu koordinieren.
Die haben sich da alle zusammengeschlossen, schon im vergangenen Jahrhundert, deshalb auch der komische Name. Und zwar ganz klar, um mit einer Stimme und einer umso wichtigeren Stimme auftreten zu können. Er wurde geschaffen zur politischen Einflussnahme, anfänglich um das Fabrikgesetz zu bodigen, 1880. Das ist ihm nicht gelungen, aber unterdessen haben sie also dazu gelernt. Durch diesen Zusammenschluss ist es der Wirtschaft möglich, mit einer Stimme umso mächtiger aufzutreten. Sie koordinieren also die Meinungen zwischen all den verschiedenen Firmen, Branchen, Regionen und so weiter. Und wenn Sie sich dann äußern, dann mit umso mehr Gewicht, das ist ganz klar. Der Vorort mischt sich bei allen Fragen ein, sei es Umweltschutz, sei es Landwirtschaftspolitik, AHV oder natürlich eben auch die Wirtschaftspolitik im eigentlichen Sinn. Früher war der Vorort, der ein privater Verein ist, wie die Erklärung von Bern zum Beispiel, früher war der Vorort einquartiert direkt beim Volkswirtschaftsdepartement, hatte der seine Büros. Dann ist er umgezogen in die Nationalbank und heute ist er eben an der Börsenstraße, also etwa 100 Meter von der Nationalbank weg. Aber was ich eben typisch finde, ist diese Diskretion der Macht, die man schon diesen Büros angesehen hat. Das trifft auch zu für die Direktoren dieses Vororts. Ich kann mal drei Namen nennen. Die drei letzten Direktoren, das waren Kurt Moser, Gerhard Winterberger, Heinrich Homberger, das sind Namen, die niemand kennt. Wirklich niemand kennt. Die mischen da im Hintergrund und haben die Macht eines 8. oder vielleicht 9. muss man heute sagen, eines 9. Bundesrats. Ich möchte auch ein Zitat dazu zum Vorort vorlesen von Franz Plankart, eben diesem Direktoren des Bundesamts für Außenwirtschaft. Der hat gesagt vor einem Jahr, es versteht sich von selbst, dass wir keine Politik machen können, ohne den Vorort überzeugt zu haben oder uns überzeugen zu lassen. Das ist also sehr ehrlich da von diesem obersten Außenwirtschaftspolitiker. Neben dem Vorort gibt es auch noch weitere sogenannte Spitzenverbände. Die sind aber weniger wichtig in diesen Fragen. Ich möchte sie nur kurz erwähnen einfach. Das ist der Gewerbeverband, der bekannt ist von all den reaktionären Referenden. Das ist die Bankiervereinigung, die sich vor allem in der Finanzpolitik äußert. Es ist der Schweizerische Bauernverband in der Agrarpolitik und es ist auch noch der Schweizerische Gewerkschaftsbund.